da hat die Werder-Familie an sich, wenn man das mal so sagen darf, diese Werder-Familie, also Fans, Mannschaft, der ganze Verein, ganz tolles Bild abgegeben rund um dieses Derby.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie. Mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Derby-Sieger.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das Nordderby wirkt natürlich auch immer noch nach, selbst nach einigen Tagen. Wer weiß, wie lange das noch geht, vielleicht noch ein paar Monate, ne? Ich kann festhalten, Werder hat nach Hin- und Rückspiel 5-4 gewonnen. Deshalb ist die Frage nach der Nummer 1 im Norden erstmal geklärt. Das ist ja schon mal ganz gut, auch für alle Menschen in unserer Region hier. Und dich beschäftigt das Nordderby natürlich auch, logischerweise. Du bist vielleicht sogar ein klein bisschen überrascht von dem Auftritt unseres SV Werder, denn es gab ja berechtigte Zweifel, muss man sagen, in der letzten Woche, dass die Mannschaft dem Druck, der ja noch zusätzlich erhöht wurde durch tolle Fanaktionen, wirklich auch standhalten würde. Sie hat es getan, JJ.
Ja, ich würde es an den zwei entscheidenden Leuten festmachen, warum sie standgehalten hat, ne? Und da sind die beiden Torschützen, ne? Also Jens Day und Cameron Poitras, die beide in Köln eine Woche vorher bei dieser schlechten Leistung nicht auf dem Feld standen und die beide einfach so Typen sind, die sowas dann pusht. Ne? Diese Kulisse war fantastisch. Also da werden wir, glaube ich, alle noch sehr lange dran denken an dieses Derby. Da hat die Werder-Familie an sich, wenn man das mal so sagen darf, diese Werder-Familie, also Fans, Mannschaft, der ganze Verein, ganz tolles Bild abgegeben rund um dieses Derby. Anders als HSV möchte ich sagen, also ich habe mich nach dem Schlusspfiff so die ersten 10 Minuten unwohl gefühlt im Stadion, als die Raketen dann abgeschossen wurden und so. Da fehlt mir auch jedes Verständnis für, möchte ich direkt am Anfang der Folge mal sagen. Da sind Senioren im Stadion, da sind Kinder, Familien im Stadion, dann wird auf Menschen geschossen mit Raketen. Kein Fußballspiel der Welt ist ein Grund dafür, sowas zu machen. Das fand ich dann einen Ticken schade. Nichtsdestotrotz, du sagst die Nummer 1 im Norden geklärt, jo. Hoffentlich am Ende der Saison dann auch in der Tabelle. Ne? Noch steht der HSV und einen Ticken vor Werder. Aber gefühlt war das eine Demonstration alter Werder-Stärke. Ne? Das war schon beeindruckend. Ja.
Und nochmal die Frage, mit einer gewissen Überraschung verbunden?
Ich würde es Erleichterung nennen. Ne? Denn stell dir mal vor, du hättest dieses Derby verloren. Nur mal so kurz nachgedacht, ne? Was dann los gewesen wäre, nicht nur stimmungstechnisch, sondern auch im Gesamtpaket mit den 4 schwierigen Spielen, die da noch kommen. Dann gewinnt Wolfsburg am Wochenende, Pauli hat einen Punkt geholt, das wird alles eng da hinten. Und so hast du ja 2 Dinge, die da zusammengekommen sind in diesem Derby. Und was jetzt die Leute auch freut die ganze Woche schon. Wir merken das ja, was für eine Stimmung in Bremen ist plötzlich, wie gelöst alles ist rund um Werder. Das eine ist, du hast dieses Derby gewonnen auf spektakuläre Art und Weise. Es war sehr emotional. Schöne Tore auf beiden Seiten, aber Jens Day, müssen wir natürlich nachher noch ausführlich drüber reden hier, was für eine klasse Leistung. Und das zweite ist ja, du hast dich ein bisschen von unten abgesetzt mit diesen 3 Punkten. Ja, und das ist ja erstmal eine Erleichterung. Also wir haben gelernt beim Abstieg 2021, wenn man soll nicht glauben, man sei durch, wenn man es dann am Ende noch nicht ist. Das war damals ein Trugschluss von eben dieser Werder-Familie. Kann sein, dass wir noch einen Punkt brauchen, kann sein, dass wir noch einen Sieg brauchen, kann auch sein, dass das so schon reicht am Ende. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, was St. Pauli und Wolfsburg da noch machen auf der Zielgeraden.
Also das würde mich ja interessieren, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wir wissen ja nicht mal mehr genau, über wen wir wirklich reden, als den Konkurrenten im Nacken, der im Moment dann letztlich in die Relegation dann geschickt werden soll von Werder, weil Werder sich rettet. Ne? Also es kann ja mittlerweile auch wieder Wolfsburg sein. Pauli hat 26 Punkte in 30 Spielen. Wie soll es einer Mannschaft gelingen, dann in 4 Spielen 5 Punkte aufzuholen? Also die Frage kann man ja schon stellen. Und wenn du dir das Restprogramm anguckst, klar, in Heidenheim, die sind auch mal für eine Überraschung gut, gegen Mainz, in Leipzig und zu Hause gegen Wolfsburg dann ausgerechnet. Pauli hat kein sehr schweres Restprogramm, aber so ganz leicht ist es für eine Mannschaft, ich wiederhole, die 26 Punkte in 30 Spielen gewonnen hat, natürlich dann auch nicht. Also besteht da nicht eine berechtigte Hoffnung, dass die das gar nicht mehr schaffen?
Wir haben es halt alles schon erlebt im Saisonfinals der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass es immer noch eine Mannschaft gibt, die da hinten durchdreht. und plötzlich Punkte holt, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ne? Aber erinnere dich mal dran, wie sich Augsburg diese Saison da hochgeschossen hat plötzlich. Die waren mausetot beim Trainerwechsel und plötzlich gewinnen die und schlagen die Bayern in München und so. Ne? Und auch gedacht, was ist denn das für ein Spieltag? Das war damals für Werder gar kein guter Spieltag. Also so Sachen passieren. Der Unterschied in diesem Restprogramm zwischen Pauli und Werder ist, auf dem Papier ist das von St. Pauli deutlich einfacher, weil es halt gegen direkte Konkurrenten geht oder gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte hauptsächlich. Und bei Werder ist halt andersrum. Werder spielt jetzt gegen gar keinen mehr, der hinter Werder Bremen steht. Wir spielen jetzt nur noch gegen Mannschaften, die oben stehen oder vor uns stehen, die auf jeden Fall allesamt in der obersten Tabellenhälfte stehen. Da muss man halt gucken. Wenn du so eine Leistung bringst wie im Derby, dann kannst du auch da was holen. Da brauchen wir keine Sekunde drüber reden. Aber wir haben ja das Problem, dass wir immer diese zwei Gesichter der Bremer Mannschaft haben. Das zieht sich so ein bisschen auch durch die letzten Wochen. Also nach dem Spiel in Köln hättest du nie gedacht, dass diese Mannschaft das Derby gewinnt. Dann hattest du dieses Heimspiel gegen Mainz, wo mausetot irgendwie Werder wirkte. Und eine Woche später gewinnst du in Wolfsburg mit einer total starken kämpferischen Leistung. Also du weißt nie, welches Gesicht kriegst du. Wobei man sagen muss, es war ja auch nicht die Werder-Mannschaft aus Köln, die dann das Derby gewonnen hat, sondern es gab ja vier Veränderungen und das ist halt ganz entscheidend, dass neben Cameron Brad, dass Jens Day wieder zurückgekommen ist. Man sieht einfach, was der dieser Mannschaft gibt an Führung, Führungsqualität, auch schon vor dem Spiel in der Kabine offenbar. Ne? Da war ja der glühende Wortführer vor diesem Derby gewesen und dann auf dem Feld. Kopfballtor, Traumtor mit dem Fuß, spektakuläre Derby-Leistung. Also der ist für solche Spiele tatsächlich gemacht. Ne?
Und kann offenbar nicht ersetzt werden. Selbst durch einen Leo Bittencourt, der so ein bisschen wie Kai aus der Kiste in den letzten Wochen gekommen ist und sicherlich unterm Strich mehr überzeugt hat als enttäuscht. Das reicht nicht, um Jens Day zu kompensieren oder dessen Ausfall.
Nein, das reicht nicht. Jens hat dann nochmal eine andere Qualität. Er hat auch eine andere Statur übrigens. Deshalb ist er im Zweikampf so wichtig. Man unterschätzt, wie groß und stark der ist. Kräftig, sage ich jetzt
mal. Und er schießt mehr Tore, auf jeden Fall.
Genau. Und er schießt mehr Tore. Hat bessere Kopfballspiel. Jetzt schon wieder 9 Tore. In der vergangenen Saison waren es 10 Tore. Da war er schon, wäre das beste Torschütze. Ich glaube, die 10 kann er jetzt auch wieder knacken. Ne? Und erinnere dich zurück, am Saisonanfang war die Euphorie groß. Ja, hier Boniface und so. Wer wird die meisten Tore schießen? Es ist tatsächlich wieder Jens Day. Und da können wir alle nur froh sein, die es mit Werder Bremen halten, dass kein Verein dieser Welt in den letzten 1-2 Jahren, sage ich mal, auf die Idee gekommen ist, den wegzukaufen. Ich glaube, Werder hätte jedes Angebot annehmen müssen für diesen Spieler. Und es ist erstaunlich, dass ein Spieler wie Jens Day mit dem Gesamtpaket, Charakter, fußballerische Qualität, Defensivqualität, Offensivqualität, dass der kein Angebot aus der Premier League bekommen
hat. Also gestern, und zwar nicht zum ersten Mal, auch gedacht, wieso gibt es kein Interesse an diesem Spieler oder offensichtlich kein so nachhaltiges Interesse, dass das irgendwann mal ein ernsthaftes Thema wird, dass Jens Day Werder verlässt. Den kannst du ja sogar in der englischen Liga, wo nochmal ganz anders Fußball gespielt wird, auch total gut gebrauchen, weil er ja gerade das auch mitbringt. Eine gewisse Energie, eine gewisse Zweikampfhärte und solche Sachen. Ja, aber ich habe ja einen Experten vor mir. Woran liegt es?
Inzwischen am Alter wahrscheinlich. Ne? Der ist jetzt 29, der wird noch in diesem Kalenderjahr 30 Jahre alt. Das ist dann ein Alter, wo die englischen Vereine nicht mehr so drauf setzen und sagen, ja okay, da kommt noch irgendwie eine Entwicklung. Ne?
Bei Marvin Duck schon, möchte ich mal eben sagen.
Würdest du Jens Day jetzt für 2 Millionen in die zweite Liga nach England verkaufen, du Wahnsinniger, oder was?
Ich wollte einfach den Namen nochmal, du weißt, dass es ein Running Gag ist in diesem Podcast, dass wir immer nochmal über Marvin Ducksch reden und ich weiß ja, was er dir
Ducksch war auf der Leinwand gewesen im Derby, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ducksch war vorm Spiel auf der Leinwand und hat den Jungs alles Gute gewünscht.
Okay.
War nicht am Steuer, er war einfach nur so, ich glaube, Kabine, Garten oder sowas.
Steuer geht ja auch gerade nicht.
Ja, und Junusovic saß am Steuer, deshalb ist mir das aufgefallen. Der wurde auch eingeblendet, oben, der darf noch fahren. Ja. Ducksch wurde eingeblendet, oben hat den Jungs alles Gute gewünscht. Das war übrigens eine nette Aktion vor dem Spiel. Es waren so einige Werder, ich sag mal, Legenden, wenn man sie so nennen darf. Niklas Füllkrug auf der Leinwand. Nick Woltemade hat es auch dahin geschafft. Ne? Das ist so ein bisschen, er wurde ja erst groß und wichtig, als er Werder verlassen hat, aber ist halt ein Bremer Junge, der gehört einfach fest dazu. Junusovic, Naldo und so weiter, die dann Glück gewünscht haben. Das zeigt halt auch wieder, was für einen Namen das Werder-Trikot getragen haben. Und da reiht sich jetzt mit so einer Derby-Geschichte natürlich auch Jens Day ein. Und das Besondere bei Jens ist ja, dass der die ganze Woche kaum trainiert hat. Keiner wusste so richtig, schafft er es überhaupt in den Spieltagskader und dann auch noch in die Startelf. Und dann reißt er da so eine Leistung ab und du hast ihm ja wirklich nicht angemerkt, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht, dass er auf der letzten Rinne geht, sondern der hat das herausgeschaltet, er war voller Adrenalin. Mhm. Er hatte jetzt seit Wochen muskuläre Probleme. Und dann bei ihm siehst du halt doppelt, wie er der Mannschaft fehlt. Es gibt diese Spieler, da sagt man ja, wenn die mal nicht spielen, dann weiß man erst, wie wichtig die sind. Würde er nicht noch Tore schießen, wäre er schon so ein Spieler. Also allein seine Arbeit gegen den Ball ist so extrem wichtig und seine Führungsqualität. Aber er schießt ja auch noch die Tore. Und da müssen wir nochmal drüber reden, dass Danny Thun für ihn eine sehr schlaue Verwendung gefunden hat. Das hatten wir hier vor 2, 3 Folgen schon mal gehabt. Das Thema, dass er ihn in Tornähe bringt. Ne? Das zahlt sich dann aus.
Kann man drauf kommen beim besten Torschützen der letzten Jahre?
Naja, muss man aber erst drauf kommen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ne? Weil das war ja eben unter Horst Steffen nicht die logische Variante. Ne? Da hat er schon so weiter diese defensive Rolle gespielt, die er auch in den ersten 2 Jahren bei Werder hatte. Da hat er ja auch nicht so viele Tore gemacht. Ich glaube, 3 und 3 in seinen ersten beiden Jahren, aber schon immer über 30 Einsätze, also konstant Stammspieler. Am Anfang mehr Einwechslung, er hat so ein bisschen seine Rolle gesucht im ersten Jahr, aber dann ging das relativ fix, dass er sich da als defensiver Mittelfeldspieler etabliert hat. Aber wenn du jetzt das Spiel gegen Hamburg gesehen hast, ich habe ein paar Mal Foto gemacht, um mir das Standbild dann anzuschauen, hast du im Werder-Sturm quasi 4 Mann auf einer Linie gehabt. Also links außen Romano Schmid, rechts außen Jens Day, dann Milosevic und Justin Ginma. Manchmal auch Stay dann auf der halben und Ginma rechts außen, aber quasi 4 Mann, die gegen 4 Abwehrspieler des HSV gespielt haben. In einer Reihe. So weit vorne ist Jens Day dann und damit ist er auch nah am Tor. Und das hat sich sowohl beim Kopfball ausgezahlt, wo Yuki eine super Flanke schießt, muss man auch sagen.
Und vorher, damit ich das kurz einflechten darf, vorher den besten Zweikampf des gesamten Spiels gewinnt, nämlich gegen Justin Ginma.
Ich wollte es gerade sagen.
Ist das, fand ich, das war eine total gute Szene. Das ist egal, wer da jetzt ist. Ich nehme den Ball und laufe da mal ein paar Meter weiter und dann finde ich wahrscheinlich Jens Day in der Mitte. Und genauso kam es.
Ja, das war gut. Es wirkte auch so. Also hätte Justin eine Idee, ich nehme den und mach mal hier einen Übersteiger, da einen Übersteiger, ich schieße mal links oder rechts am Tor entlang oder so. Aber Yuki hat gesagt, Platz da, hier komme ich. Und hat sich den Ball geschnappt, das war mit Dampf. Und die Flanke war super, das Kopfballspiel von Jens Day, fantastisch. Aber noch schöner war ja eigentlich sein zweites Tor, dann so dieser Drehschuss in den Winkel, ich glaube Latte, Unterkante und rein. Zeigt halt einfach dieses Gesamtpaket, Jens Day. Und jetzt sind wir froh, dass wir den haben. Ich hoffe, dass jetzt auch keiner mehr kommt, der sagt, hier, wir kaufen euch den weg. Denn wenn du eine neue Mannschaft aufbaust, und du wirst ja im Sommer ganz viele Personalentscheidungen treffen müssen, weil du so viele Leihspieler hast und weil du das Sturmproblem noch nicht gelöst hast, weil du auch Abgänge haben wirst, ich sag nur Karim Koulibaly, vielleicht Mio Backhaus, die dir viel Geld einbringen, musst du eine neue Mannschaft bauen. Und wenn du die um Jens Day herum bauen könntest, hast du natürlich deinen zentralen Fixpunkt gehalten. Das wäre schon ganz schön wichtig.
Wobei, du hast gerade Koulibaly erwähnt. Ich hatte ja wirklich das Gefühl beim Gegentor von Glatzel, das könnte schon mal ein paar Millionen kosten, so eine Aktion. Das sah wirklich nicht gut aus in der Szene. Es war natürlich überhaupt kein Foul oder was. Vielleicht ist er auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte wieder. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Aber da hat er sich ein bisschen sehr übertölpeln lassen, fand ich. Da hat man auch die Unerfahrenheit gesehen. Also ich glaube, dass ein gestandener Innenverteidiger in der Situation und zwar anders nochmal als Marco Friedl in Köln, wird er schon dafür sorgen, dass der nicht so leicht an ihm vorbeikommt.
Ich habe es ja immer gesagt, dass das kein Spieler ist, der 40 Millionen wert ist. Der lebt davon, dass er 18 ist, dass er ein Linksfuß ist, dass er eine wahnsinnig gute Spieleröffnung hat, wenn er das Selbstbewusstsein hat. Kopfballspiel kann er noch besser werden. So, aber ich sage auch immer, wenn das jetzt ein 24-Jähriger wäre aus der U23, der mal oben hätte aushelfen müssen, weil gar kein Abwehrspieler mehr da wäre, und der hätte diese Szene jetzt gehabt, oder auch die in Köln, wo ihm der Gegenspieler laufen gegangen ist in der zweiten Halbzeit, dann würde man sagen, naja gut, ist halt aus der U23, der gibt sein Bestes so ungefähr. Ne? Also Karim muss da schon aufpassen, der muss dann schon Gas geben. Also wenn er noch weiter nach oben will, er ist jetzt schon ziemlich weit oben, Stammspieler bei Werder Bremen in der ersten Liga, mit 18, da muss man erstmal Respekt zollen. Aber wenn er den nächsten Schritt gehen will, bei einem größeren Club sich dann auch zu behaupten in der Karriere, dann muss er natürlich jetzt diese Entwicklung weitergehen. Also mit dem Status quo wird er da nicht ankommen.
Naja, und man muss aber dazu sagen, dass die Vereine, die an ihm interessiert sind, die sehen solche Szenen wie gegen den HSV ja auch.
Der Berater schneidet das raus aus dem Bewerbungsvideo, glaube ich, oder?
Da bin ich ganz sicher. Gestern Abend. Sie sehen sie trotzdem. Ja. Bin ich auch sicher. Ich glaube schon, dass es dann neutrale Dienste gibt, die was zusammenschneiden auch.
Berater wusste, dass wir hier Mittwoch mit der Folge rauskommen, als ich Dienstagabend hingesetzt habe, schon mal die ganzen Videos geschnitten wieder. Nein, der hat ja wirklich einen sehr umtriebigen Berater, muss man sagen. Wobei ich sage, wenn du Karin Koulibaly bist, dann brauchst du eigentlich keinen Berater. Das spricht alles für sich.
Ja.
Dass du einen Verein findest. Und Werder hat sich ja auch dazu bekannt, ihn verkaufen zu wollen, ihm diesen Schritt ermöglichen zu wollen. Das wäre eine Win-Win-Situation. Ich bin nur gespannt, wo er hingeht und wie viel er dann da spielt oder ob es tatsächlich dann eher so ist, er geht zu einem größeren Club, der sich das Potenzial sichert, das Entwicklungspotenzial sichert und die leihen ihn nochmal aus irgendwo hin. Vielleicht ja sogar nach Bremen.
Ja. Mir fällt übrigens bei Koulibaly sofort Luka Vucevic ein, der Spieler, der beim HSV fehlte. Und
ja,
es ist ja komplett irre schon mal, dass ein 18-Jähriger, das ist ja so eine Art Pendant zu Koulibaly, beim HSV eine solche Rolle einnimmt. Und die Hamburger mit ihm vermutlich auch nochmal stärker aufgetreten wären wahrscheinlich. Also das, wenn man für Koulibaly 40, 50 Millionen bereit ist zu zahlen, dann frage ich mich schon seit geraumer Zeit, was muss ein Vucevic dann kosten? Oder müsste, er ist ja ausgeliehen von Arsenal, glaube ich.
Für den würde ich tatsächlich mehr bezahlen.
Ja,
weil er etwas mitbringt, was Koulibaly nicht mitbringt, und das ist Mentalität.
Mhm.
Also es ist schon einer, der lässt auch gerne den Boss raushängen und den Führungsspieler, und der wehrt sich auf dem Feld. Also der hat eine andere Präsenz, sagt man ja so gerne.
Ne? Das hat auch einen nicht Führungsanspruch mit 18 halt.
Genau, ja, genau. Und Karim hat eine Eleganz in seinem Spiel, eine Unaufgeregtheit, während Vucevic da mehr über die Mentalität kommt. Man müsste sie mixen, hätte man den perfekten jungen Innenverteidiger. Aber ja, stimmt schon. Aber es ist doch schön, dass wir solche Talente in der Bundesliga haben. Und so wie die Bundesliga aufgestellt ist, ist sie ein Ausbildungsbetrieb. Es wäre nur schön, wenn der eine oder andere wenigstens noch ein paar Jahre in der Bundesliga bleiben würde. Wir müssen ja nicht immer nur nach England schauen. Wir haben ja auch in der Bundesliga ein paar Champions-League-Vereine, die einen Koulibaly oder einen Vucevic ja auch nehmen könnten. Hm. Wenn sie denn ihnen zutrauen, da zu spielen. Auf dem Niveau.
Und wenn sie das nötige Geld aufbringen. Für Koulibaly vielleicht. Bei Vucevic habe ich mittlerweile meine Zweifel, dass es da in Deutschland selbst den FC Bayern gäbe, der bereit wäre, da entsprechende Summen aufzurufen. Kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, Bayern hätte jetzt auch gar keinen Bedarf. Ne?
Nee, ja. Das kommt noch dazu, ja.
Ja, aber wo du Bayern sagst, also ich hatte nach den Eindrücken von Köln gegen Werder, das Spiel war einfach so schlecht, ihr wisst es alle selbst, habe ich mir dann Bayern gegen Real angeschaut und dachte, wow, andere Sportart, zwar auch viele Fehler, aber ein geiler Fußball. Ne? Mhm. Und als ich jetzt im Weserstadion dann letztes Wochenende das Derby gesehen habe, muss ich sagen, habe ich schon so kurz gedacht, hey, endlich wieder ein geiles Fußballspiel. Ne? Also mit allem Pipapo von Werder. Früher, ihr habt das alle, die ihr länger in Bremen seid, ja erlebt, war das gang und gäbe im Weserstadion, dass du so geile Heimspiele hattest. War es gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass wir sowas erlebt haben, in dieser Emotionalität dann auch. Ne?
Mhm.
Tut allen, glaube ich, mal richtig, richtig gut. Und Werder hat einfach nochmal gezeigt, wie groß dieser Club sein kann. Ne?
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Spielen und sehr großem Druck umgehen können. Wir hatten, oder gerade du hattest auch letzte Woche deine Zweifel geäußert. Es gab also durchaus schon, sagen wir mal, Bedenken, ob das wirklich gut gehen könnte. Du hebst die Hand und willst mir ins Wort fallen.
Ich meinte damit ja die in Köln gespielt haben. Ne?
Ja.
So. Da war aber kein Cameron Prattas auf dem Feld in Köln. Da war kein Ian Stay auf dem Feld. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? So, also du hast es ja schon zweimal angeführt, dass ich das sehr skeptisch gesehen habe unter den Eindrücken.
Ja,
von
ja, auch völlig zu Recht. Ich habe das
gesehen,
ja geteilt, ne?
Ja.
Zu
ja.
So weiten,
genau, ja.
In weiten Teilen geteilt.
Wenn ich natürlich als Daniel Thune auf dem Mittelfeld setzen kann mit Cameron Prattas und Ian Stay, Prattas in der defensiveren Rolle, Stay in der offensiveren Rolle, habe ich eine ganz andere Mentalität auf dem Feld, eine ganz andere Qualität. Also die haben dieses Derby aufgesaugt und gelebt, diese beiden. Und die ziehen natürlich dann auch den einen oder anderen mit.
Ja,
aber ist
das,
doch gut.
Das war gegen
den HSV. Das ist aber
auch
das passiert, was ich gesagt habe.
Ja.
Du musst in Führung gehen.
Ja.
Ganz wichtig für die Bremer Mannschaft, in Führung zu gehen, das macht was. War zwar nur eine kurze Führung, ne?
Ja.
Aber das hat gereicht, um zu zeigen, hey, wir schießen hier ein Tor. Guck mal, was hier los ist. Der ganze Kessel steht hinter uns. Das war schon wichtig, ja.
Und trotzdem würde ich jetzt mal die These aufstellen, Werder hat auch schon mit Stay und Puertas Spiele, von denen wir vorher gesagt haben, eigentlich müssen sie gewinnen, haben sie auch schon verloren oder zumindest nicht gewonnen. Das heißt, diese Mannschaft ist ganz unabhängig vom Personal auch nicht immer gemacht offensichtlich für den ganz großen Druck. dem sie manchmal standhält, manchmal aber nicht. Jetzt haben wir aber durch das HSV-Spiel gesehen, es kann schon mal ganz gut klappen, ähnlich wie gegen Heidenheim und in der Wolfsburg, ja. Ne? Das sind ja die beiden anderen wichtigen Spiele der letzten Zeit, die sie dann auch wirklich gewonnen haben. Da habe ich mich jetzt schon mal gefragt, was heißt denn das für eine mögliche Relegation? Da haben wir doch ein bisschen mehr Hoffnung jetzt noch, oder? Dass eine Mannschaft nämlich auch in solchen Spielen, die ja möglicherweise auch nochmal tatsächlich auf sie zukommen, dann liefern kann.
Also grundsätzlich hätte ich keine Angst vor einer Relegation, weil ich sage, der Erstligist ist immer haushoher Favorit gegen den Zweitligisten. Das hat die Geschichte der Relegation gezeigt. Das ist einfach nochmal qualitativ ein großer Unterschied, je nachdem auch gegen wen du da kommst. Ne? Dann hast du zwei Spiele Zeit, das zu regeln. Das sollte man dann auch sehen, wer hier Erstligist ist und wer hier Zweitligist ist. Gerade weil du solche Spieler hast, wie, ich sag jetzt mal, Jens Day oder wenn er von der roten Karte dann wieder zurück ist, Marco Friel oder ein Tor, ein Mio Backhaus, was in der zweiten Liga nirgendwo ein Mio Backhaus spielen. Ne? Mhm. Damit hast du ja Qualitätsspieler, die das reißen können. Aber du hast dieses Derby gewonnen durch Tore von Mittelfeldspielern. Also sowohl Jens Day als auch Cameron Prattas, und du gewinnst halt auf Strecke in einer Saison nicht so viele Spiele durch Tore von Mittelfeldspielern. Das Problem, weshalb Werder also trotz so einer tollen Derby-Leistung und dieses Sieges da unten im Tabellenkeller steht, ist ja die Unausgewogenheit des Kaders. Da reden wir ja seit ersten Spieltag im Prinzip drüber. Dir fehlen die Stürmertore. Das ist das A und O. Das ist auch das klare Ergebnis der letzten Wochen wieder gewesen. Und wir können uns hier dumm und dusselig reden. Jetzt hat Milosevic dann von Anfang an gespielt. Du merkst ihn natürlich an, dass der völlig ohne Rhythmus ist. Ja. Bemüht, könnte man jetzt sagen. Ne? Das muss man sagen. Aber der hat halt viele, viele Wochen nicht richtig trainieren können mit seinen Rückenbeschwerden, war dann auch sichtlich platt, als er vom Feld musste. Und dann hast du einfach vorne keinen Stürmer, der annähernd die Qualität hat, für Entlastung zu sorgen oder Tore zu schießen. Ne? Und die Qualität, die Jens Day da vorne dann einbringt, hat kein Werder-Stürmer, muss ich einfach dann so sagen. Also das Kopfballspiel ist 1A, dieser Schuss in den Winkel 1A. Den Gegnern vorne auf die Nerven gehen, ist 1A im Gegenpressing, das ist alles gut. Ne? Da musst du halt ansetzen, wenn du sagst, okay, Relegation überstehen, ja, bitte mit Jens Day und Jens Day wieder weiter vorne, ne? Wenn du überhaupt in die Relegation kommst. Ich glaube, jetzt das Wochenende könnte ganz entscheidend gewesen sein, dass Klar. Der Kelch an uns allen vorübergeht.
Aber es ist halt nicht, der Kelch ist halt noch nicht ganz vorbei. Also es kann ja noch passieren, deshalb frage ich danach eben halt.
Ja.
1500 Fans beim Training alleine. Also spätestens nach der Aktion war ja dem letzten, ich meine, das wussten die vorher auch, brauchen wir nicht drüber reden, aber das erzeugt ja eine gewisse Stimmung. Dann hast du diese Wahnsinns-Choreo, das gesamte Stadion stand, die Stimmung war von vornherein aufgeheizt, es ist noch ganz anders als sowieso schon vor dem Spiel. Und dass die Mannschaft dann rausgeht und in der Lage ist, ihre Leistung abzurufen, weil um nichts anderes geht's ja dann, das macht mir zumindest schon mal eine Menge Hoffnung. Aber du glaubst ja nicht, was ich mir notiert habe eben, weil du ihn vorhin schon mal angesprochen hast. Hm. Und weil er vielleicht ja auch mal wirklich noch ein Thema werden kann. Victor Boniface.
Oha.
Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, du hast ja einen sehr guten Kommentar geschrieben, wie ich fand, weil das Ganze erzeugt nicht den Eindruck von Professionalität, was da gerade passiert. Da hast du aber
bei
auch...
Bei ihm, ja. Bitte? Von seiner Seite, ja. Bei
ja, der, genau.
Ja, das meine ich, Seite. Ja, genau.
Hast du aber Gegenwind bekommen, das hat man dir vorgeworfen, dass du so böse mit Victor Boniface umgehst. Ich glaube, es war sogar in einem Kommentar vom Bodyshaming die Rede. Ist ja gut.
Völliger Unsinn. Ja.
Wir sollen das hier gar nicht großartig zum Thema machen, weil es wird halt viel geschrieben
Warum
in sozialen Netzwerken.
Machst du's dann?
Bitte?
Warum machst du es dann? Wolltest du mal loswerden oder was? Das hat ja nichts mit Bodyshaming zu tun. Also da schlägst du die Hände beim Kopf zusammen, in welcher Verfassung Victor Boniface schon im Sommer in Bremen ankam. Und von der Verfassung ist er jetzt meilenweit entfernt. Wir reden über Profifußball. Da muss man natürlich auch Bayer Leverkusen mit in die Verlosung nehmen, wo er jetzt die Reha gemacht hat nach der OP. Also sehr eng können sie ihn nicht geführt haben, sonst wäre diese körperliche Verfassung nicht möglich gewesen. Man muss dem Jungen jetzt aber auch helfen. Das ist ja auch was Daniel Thun angedeutet hat. Man muss ihn enger führen, auch in Sachen Ernährung, ihm Hilfestellung geben. Der kommt da alleine möglicherweise nicht raus. Und das ist ja ein Jammer. 2 Jahre nach seinem Karrierehöhepunkt gibt er so ein Bild ab. Ja. Ich fand übrigens verstörend, es gab ein paar Videoschnipsel, wie die Mannschaft dann am Tag vor dem Derby vom Trainingsplatz zurück Richtung Kabine ging. Victor Boniface vorneweg. Dann gab es so ein paar Fans, die wollten ihn abklatschen, anfassen, Glück wünschen und so weiter, obwohl er keine Rolle spielt im Derby. Und er zieht dann den Arm weg, er guckt sehr, sehr grimmig und so, ne? Ich dachte, was, also so ein bisschen Freude darüber, dass er da am nächsten Tag ein großes Spiel hat und die Leute sich freuen, wäre ja auch schön gewesen, ne? Wirkte schon sehr fremdkörperig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wer von euch das Video gesehen hat. Kursiert ja.
Hm. Ich erinnere allerdings dann auch an unseren Podcast-Freund Real Nico, der Victor Boniface in Leverkusen während der Reha gesehen hatte.
Ja.
Und zu dem Ergebnis kam, der ist fitter als jemals zuvor. Das heißt, da muss ja dann offensichtlich in den letzten Wochen nochmal wieder was passiert sein.
Ich habe ihn damals nicht gesehen in Leverkusen. Erstaunlich ist, in welcher Verfassung er jetzt ist. Und es hat keine Verfassung, wo du sagen kannst, okay, den nimmst du in den Spieltagskader. Daniel Thun hat ja sogar die Formulierung benutzt, er muss seine Mannschaft auch ein Stück weit schützen. Also diejenigen, die professionell leben, die sich den Arsch aufreißen, um irgendwie am Wochenende in diesen Kader reinzukommen, jenseits der Startelf, die Jungs meine ich jetzt, den kannst du ja nicht so ein Victor Boniface in der körperlichen Verfassung vorziehen. Ne? So, dann machst du dich als Trainer angreifbar. Jetzt sind wir Gott sei Dank in der Situation, wo wir hoffentlich kein entscheidendes Tor von Victor Boniface mehr brauchen in der Saison. Es gab ja auch so diese leise Hoffnung, ja, vielleicht letzter Spieltag doch, und dann schießt er uns zum Klassenhalt oder so, weil er noch 10 Minuten mitmacht. Der Druck ist erstmal vielleicht raus durch diese 3 Punkte gegen den HSV. Ich würde Victor einfach wünschen, dass er wieder der Alte wird. Wie auch immer und wo auch immer, dass er die Kurve kriegt. Er wird da ganz viel Hilfe brauchen. Er muss sie aber auch annehmen. Ja, das ist wichtig.
Daniel Thun hat aber auch gesagt, es ist mir am Ende egal, wie viel Kilo er drauf hat, wenn er dann vor der Bude steht und ein Tor macht. So,
schöner
also,
Spruch, ja.
Ja, und da ist ja auch was dran. Also ich wollte einfach nur nochmal schildern, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten zu allen verschiedenen Themen gibt. Aber wir, gerade wenn sie auf Social Media geäußert werden, sie nicht allzu ernst nehmen sollten, jedenfalls nicht in jedem Fall. Vor allen Dingen ging es mir aber darum zu fragen, wäre das nicht vielleicht nochmal eine Möglichkeit, egal in welcher Verfassung er ist, ich meine, er trainiert ja nun, die Bilder, die ich gesehen habe, ließen nicht darauf schließen, dass er tatsächlich auch weder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, noch im Vollbesitz seiner Lust auf Fußball, das ist tatsächlich so, aber das kann sich ja auch mal ändern. Hältst du es für ausgeschlossen, dass er irgendwann nochmal den Kader rückt und dann vielleicht auch über Kurzeinsätze der Mannschaft an der einen oder anderen Stelle helfen kann?
Nein, ausgeschlossen ist das nicht, aber auch das liegt, glaube ich, an ihm. Also wenn der Trainer merkt, der gibt Vollgas und der arbeitet an sich und die Verfassung wird Woche für Woche besser, dann möchte er ihn irgendwann belohnen. Ne? Mhm. Bei Horst Steffen damals, der Hinrunde, war es ja anders. Die haben Woche für Woche mit ihm gearbeitet, es wurde aber nicht besser und irgendwann war dann die Frage, also entweder werfen wir ihn jetzt einmal rein, weil auch die Mannschaft gesagt hat, der ist aber doch eigentlich so gut, wir laufen notfalls für den ein bisschen und so, ne? Oder das wird eine Never-Ending-Story, dass wir immer sagen müssen, der kann nicht spielen. Dann haben sie ihn mal reingeworfen, wir haben aber dann auch alle gesehen, dass es nur für ein gutes Spiel gereicht hat und danach kam dann wieder sehr, sehr wenig. Ne? Unterm Strich ist es einfach jammer schade für so einen tollen Fußballer. Muss man einfach nochmal sagen. Ich würde ihn mir wünschen, in einer besseren Verfassung, wobei man ja auch sagen muss, wir hätten nach der schweren Knieoperation gar nicht damit gerechnet, dass der so schnell wieder auf der Trainingswiese steht überhaupt. Ne? Mhm. Das war jetzt alles schon sehr früh. Ich hätte gedacht, der steigt im 1. Juli wieder ein, wo auch immer, in Leverkusen oder beim neuen Verein. Dann, der gehört ja weiterhin Bayer Leverkusen. Also es ist schon überraschend, dass wir den im April schon wieder auf der Trainingswiese sehen. Aber halt der Zustand, das ist der körperliche Zustand, der hat nichts mit Profifußball zu tun und nichts mit Professionalität. Das muss man dann einfach so festhalten.
Wobei ich mich daran erinnern kann, dass ich im Dezember die Idee hätte zu sagen, lass uns doch das ganze Leihgeschäft einfach schon mal vorzeitig beenden, weil dann hast du das Thema vom Tisch. Denn das muss man auch sagen, Werder hat das Nordderby jetzt gewonnen. Die Situation hat sich dadurch ein Stück verbessert. Hätten sie es verloren, hättest du immer noch dieses Boniface-Thema. Und alle würden gucken und sagen, wie trainiert er denn? Hat er denn jetzt Bock? Und wie sieht er gerade aus? Hat er womöglich ein kleines Gewichtsproblem? Das brauchst du natürlich nicht in so einem Abschiedskampf. Das hilft überhaupt nicht weiter. Jetzt redet er erstmal keiner mehr von. Aber insgesamt, ja, wenn er wirklich nicht mehr irgendwo zu einem Faktor wird, wäre es tatsächlich ganz sicher besser gewesen, das einfach mal mit einem klaren Schlussstrich zu versehen.
Ja, also bei einer Niederlage im Derby, das sehe ich auch so wie du, wäre er ganz schnell in so eine Halsbringerrolle gekommen, so eine Art letzter Strohhalm, an dem man sich klammert. Ne? Also bitte lass den noch irgendwie fit werden, wenigstens für 20 Minuten, weil der kann noch das entscheidende Tor machen, weil die anderen treffen ja nicht so ungefähr. Mhm. Brauchst du jetzt nicht mehr. Ne? Also ja. Du hast eine Leistung gebracht, die sollte dir selbst Vertrauen geben. Du hast Tore geschossen. Man darf jetzt nur nicht erwarten, dass das so weitergeht. Der Spielplan ist fies. Du fährst jetzt nach Stuttgart am Wochenende. Wir wissen, das war der Gegner, gegen den Werder gar keine Chance hatte in der Hinrunde. Hm. Die haben auch den HSV vor 10 Tagen im eigenen Stadion da vermöbelt. Die sind einfach stark, aber ich sag, wenn du das Momentum jetzt auf deiner Seite hast, und das hast du nach diesem Derby, kannst du ja vielleicht auch mal überraschen. Ne? Und brauchst du nur noch einen weiteren Sieg, dann ist es im Grunde geritzt. Hm. Na, dann kannst du sagen, okay, wir sind weiter.
Warum erst nicht
die sind mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, genau. Ja, das werden wir uns mal in Ruhe angucken, Stuttgart.
Ja, ich will über einen noch reden, kurz. Daniel Thun.
Gerne.
Ich fand, das war eine schöne Szene am Ende nach dem Derby, als die Mannschaft so eine Ehrenrunde gegangen ist, erstmal das ganze Stadion. Und er ging ganz hinten als letzter Mann und ließ sich auch nicht hetzen. Der hat ganz langsam seine Runde gedreht und den Zuschauern applaudiert, gewunken, gedankt. Das kam bei mir richtig gut an, weil ich gesehen habe, das war ihm jetzt wirklich wichtig, auch nicht da schnell eine Runde zu drehen, mhm. sondern wirklich den Leuten zu danken für die Unterstützung. Er hatte bisher nicht die Gelegenheit, den Werder-Fans viel zurückzugeben in seiner Amtszeit. Er ist sehr warmherzig empfangen worden, auch mit vielen Erwartungen empfangen worden. Es war letztlich alles sehr durchwachsen bis hierhin. Aber mit diesem Derby-Sieg hat er natürlich der Werder-Familie ein ganz großes Geschenk gemacht. Und vielleicht ist da jetzt jemand angekommen bei Werder. Und vielleicht ist da von beiden Seiten jetzt auch ein Funke übergesprungen bei dieser Ehrenrunde. Ich fand, das war ein sehr sympathisches Bild, was er da abgegeben hat.
Ja, ich glaube auch, dass er rund ums Nordderby auch nochmal ein Stück weiter in seine Rolle reingewachsen ist. Er hat einen guten Eindruck gemacht. Erst recht natürlich nach dem Nordderby, was allerdings auch relativ leicht ist, wenn man es gewonnen hat. Klar.
Ja, und jetzt weiß auch er, dass es sich viel schöner anfühlt, als Werder-Trainer das Nordderby zu gewinnen.
Wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ja, ja, gut, dass du es nochmal sagst. Er saß ja beim HSV auf der Bank. Na gut. Ja. Wir werden es alles beobachten, was da so läuft beim VfB, bei einem sehr starken VfB, aber tatsächlich ein Stückchen Luft ist raus und wer weiß, was das aus der Mannschaft macht und ihren Leistungen. Gucken wir mal. Wir sprechen nächste Woche wieder drüber. Du wolltest, glaube ich, auch nochmal die E-Mail-Adresse nennen, weil das ist dir ja ein Anliegen. Du bist ja so eine Art E-Mail-Verwalter hier.
Ja, derbysieger@ Nein, wir machen es anders. Es ist... schreibt uns gerne. Also wir haben auch in der Derby-Woche wieder ganz viel Post bekommen. Danke dafür. Auch viele Anregungen von euch, worüber wir mal reden sollen oder was wir erklären sollen. Die Aktualität, die treibt uns im Moment wieder so ein bisschen, weil Derby ist halt nicht alle Tage. Aber das sind Themen, die nehmen wir gerne noch auf und werden uns dem widmen. Die Adresse ist grünaufweiß@weser-kurier.de. Das Grün schreibt ihr mit UE und das Weiß mit Doppel-S. grünaufweiß@weser-kurier.de. Und bevor Stefan sich verabschiedet, sage ich dann schon mal, genießt das Gefühl, Derby-Sieger zu sein und denkt daran, bleibt grün-weiß.
Genau so, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bis dahin, tschüss.